Wir wollen noch bei 1. Mose bleiben. Noch etwa eine knappe Stunde und dann vor der Kaffeepause wollen wir Gelegenheit geben für Fragen. Also wer noch Fragen hat oder wem Fragen entstehen. Im Lauf dieser Stunde, dass er sie nachher stellen kann. In Kapitel 3, Sündenfall. In Kapitel 3 wird von Nachkommen gesprochen, Schwangerschaft und Kinder gebären. Und in Kapitel 4 wird uns nun gezeigt, wie der Mensch, der gefallene Mensch, der außerhalb des Paradieses geboren wurde und aufwuchs, wie er den Weg durch die Zeit, durch die Welt nimmt. Und zwar wird das uns gezeigt anhand dieses Brüderpaares, Kain und Abel. Und an diesen beiden zeigt uns Gott exemplarisch die beiden möglichen Wege. Den Weg des Lebens und den Weg des Todes. Den Weg der Befreiung von den Folgen der Sünde, der Macht der Sünde und den Weg dessen, der in der Sünde bleibt. Woran liegt dieser so große Unterschied zwischen diesen beiden Brüdern? Was machte sie so verschieden? Wir lesen die Verse 1 bis 7. Und der Mensch erkannte Eva, seine Frau, und sie ward schwanger und gebar Kain. Und sie sprach, ich habe einen Mann erworben mit dem Herrn. Und sie gebar ferner seinen Bruder, den Abel. Und Abel wurde ein Schafhirt und Kain wurde ein Ackerbauer. Und es geschah nach Verlauf einer Zeit, da brachte Kain dem Herrn eine Opfergabe von der Frucht des Erdbodens. Und Abel, auch er, brachte von den Erstlingen seiner Herde und von ihrem Fett. Und der Herr blickte auf Abel und auf seine Opfergabe, aber auf Kain und auf seine Opfergabe blickte er nicht. Und Kain ergrimmte sehr und sein Antlitz senkte sich. Und der Herr sprach zu Kain, warum bist du ergrimmt und warum hat sich dein Antlitz gesenkt? Ist es nicht so, dass es sich erhebt, wenn du wohl tust? Und wenn du nicht wohl tust, so lagert die Sünde vor der Tür. Und nach dir wird ihr Verlangen sein, du aber solltest über sie herrschen. Wer die alte Elberfelder hat, der hat gemerkt, dass ich den Vers 7 ein wenig anders gelesen habe, als er gedruckt vorliegt. Nun, was macht den Unterschied dieser beiden aus? Kain und Abel wachsen unter vollständig gleichen Umständen auf. Sie haben die gleichen Eltern, in der gleichen Familie, wurden, so wie anzunehmen ist, beide gleich erzogen, hatten gleiche Möglichkeiten und zudem waren sie auch von ihrer Erbanlage her einander gleich. Sie hatten die gleichen Eltern, waren einander von der Vererbung her und von den Umständen her also völlig gleich. Und doch kamen sie so verschieden heraus. Das ist bemerkenswert. Nun, es gibt Theorien, zwei Grund, versuche zu erklären, warum es einigen Menschen besser geht und anderen schlechter geht, oder warum einige Menschen erfolgreicher sind, andere weniger erfolgreich und so weiter, was immer man als erstrebenswert oder nicht erstrebenswert ansieht. Eine Grundmöglichkeit der Erklärung ist die, dass man sagt, die Gesellschaft, in der ein Mensch aufwächst, die Umstände, in denen er aufwächst, seine Umwelt, seine Familie und die ökonomischen Verhältnisse, in denen er aufwächst, machen den Menschen zu dem, was er ist. Das ist ein Grundgedanke des Marxismus und das ist eine Grundidee, die eigentlich sehr verbreitet ist, auch wenn man weitgehend den Marxismus auf den Misthaufen der Geschichte befördert hat. Also, man sagt, die gesellschaftlichen Bedingungen machen den Menschen. Die Umstände, in denen er lebt. Eine andere Theorie, die sagt, der Mensch ist das, was er von der Vererbung her, von der Geburt her, mitbekommen hat. Dass er also aufgrund der Veranlagung seiner Eltern und das, was in seinen Eltern drinnen steckt, auch wenn es nicht bei den Eltern zum Ausdruck kam, aber was doch latent da war, dass diese Dinge eben den Menschen so machen, wie er ist, und dass das ihn halt festlegt. Die Bibel widerspricht beidem. Weder die Umstände, in denen wir aufwachsen, noch unserer Vererbung entscheiden über den Weg, den wir gehen, ob er ein Gesegneter oder nicht ein Gesegneter sei. Was also macht den Unterschied zwischen Kain und Abel aus? Nun, wir merken, dass im ersten Buch der Bibel Fragen aufgegriffen und beantwortet werden, die die Menschen seit Anbeginn und bis heute beschäftigen. Und die Bibel beantwortet diese Fragen ganz präzise. Greift auch ungeheuer treffsicher genau das auf, was die Menschen wissen wollen und wenn sie die Bibel lesen, auch wissen können. Diese Frage ist aber auch für den Gläubigen, der die Antwort schon hat, von äußerstem Gewicht, von praktischem Gewicht. Denn wenn du auch als Gläubiger irgendwie noch denkst und nur ein Rest dieses Denkens da ist, dass du halt so lebst und dich so benimmst, wie du dich benimmst, weil du halt in der Familie unter diesen Umständen aufgewachsen bist, dann glaubst du einem Irrtum. Es erklärt vielleicht einiges, aber es entschuldigt nichts. Denn was uns wirklich bestimmt, was unseren Weg, unseren Wandel, unser Leben festlegt, ist, ja, was ist es? Worin unterschieden sich Kain und Abel? Was sagt das Neue Testament? Was das Entscheidende ist, was Abel zum Abel und Kain zum Kain machte? Nun, wir gehen einmal die Stellen durch im Neuen Testament, wo von den beiden geredet wird. Der Herr redet einmal von Abel, nämlich in Matthäus Kapitel 23, Vers 35. Matthäus 23, Vers 35. Damit über euch komme alles gerechte Blut, das auf der Erde vergossen wurde, von dem Blute Abels, des Gerechten, bis zu dem Blute Zacharias, des Sohnes Barachias. Das Blut Abels, des Gerechten, ja, er wurde erschlagen, er wird hier ein Gerechter genannt. Johannes spricht von Abel im ersten Johannesbrief, in Kapitel 3, in den Versen 11 und 12. 1. Johannesbrief, Kapitel 3, die Verse 11 und 12. Denn dies ist die Botschaft, die ihr von Anfang an gehört habt, dass wir einander lieben sollen, nicht wie Kain aus dem Bösen war und seinen Bruder ermordete, und weshalb ermordete er ihn? Weil seine Werke böse waren, die seines Bruders aber gerecht. Nun, hier wird etwas über Kains Werke und über Kains Charakter gesagt, aus dem Bösen, und seine Werke waren böse, aber wir wissen immer noch nicht mehr. Was machte Kain zum Kain und Abel zum Abel? Hebräer 11, hier wird von Abel gesprochen und hier haben wir die Antwort. Das ist das Entscheidende, worauf es ankommt. Hebräer 11, Vers 4. Durch Glauben brachte Abel Gott ein vorzüglicheres Opfer dar als Kain, durch welches er Zeugnis erlangte, dass er gerecht war, indem Gott Zeugnis gab zu seinen Gaben, und durch diesen, obgleich er gestorben ist, redet er noch. Glaube. Durch Glauben. Abel glaubte, Kain glaubte nicht. Glaube oder Unglaube, das bestimmt deinen Weg, dein Leben, deinen Gang. Es liegt also an deiner Beziehung zu deinem Gott. Nicht an den Umständen, nicht an der Vererbung, nicht an Kindheitserlebnissen, nicht an Traumata und was der Dinge mehr sind, die bemüht und belastet werden. Ich denke an ein Erlebnis, das ich vor nicht so langer Zeit hatte. Ich stand am Bahnhof in Arbon und wartete auf einen Zug. Und da sehe ich eine Glaubensschwester, die ich einige Jahre nicht gesehen hatte. Sie war vor etlichen Jahren bei uns in der Gemeinde gewesen. Und so kennen wir uns noch. Sie begrüßen, wir haben miteinander geredet. Und dann sagte sie, dass sie dort und dorthin fährt mit dem Zug, also über eine Stunde. Und dass sie dort zu einer Therapeutin geht, mit der sie ihre Kindheitsverletzungen aufarbeiten kann. Und sie sei so froh, nachher könne sie jedes Mal beten und alles bei Jesus abladen. Ich war sprachlos, ich wusste nicht zu sagen, es war auch nicht der Ort natürlich, da zu sagen, was ich eigentlich dachte. Aber ich fragte einfach mich so im Stillen, und der Herr Jesus? Genügt ihr seine Errettung und sein Heil nicht? Wie viele sind es, die ihre Probleme, ihre Nöte, ihre Schwierigkeiten damit erklären und damit dann auch entschuldigen wollen, dass sie eben eine schlechte Kindheit hatten? Nun, wenn wir anfangen zu bohren und wenn wir so gewillt sind, dann werden wir alle Ursachen finden, zu sagen, dort hat meine Mutter und mein Vater mir nicht genügend Zuwendung, Zuneigung, Verständnis entgegengebracht. Natürlich haben sie versagt. Ist doch klar. Welcher Mensch versagt nicht? Und natürlich gibt es verschiedene Grade des Versagens, also Eltern, die ihre Kinder wirklich schlimm behandeln und Eltern, die ihre Kinder gut erziehen, natürlich. Aber daran liegt es letztlich nicht. Das kann da und dort einiges erklären, warum gewisse Leute schwieriger sind, andere weniger schwierig, aber es entschuldigt nichts. Denn sonst wäre sein Evangelium nicht wahr. Wenn wir nun das Evangelium lesen, dann lesen wir dort von Tatsachen wie Unglaube, Sünde, das trennt von Gott. Dann wird uns gezeigt, auf welchem Weg der Mensch von der Schuld der Sünde befreit werden kann, von der Macht der Sünde befreit werden kann, nicht durch Therapien, sondern durch Buße und Glauben. Und das, was uns die Vergebung gegeben hat, der Glaube ist es, der Abel den Weg öffnet in die Gegenwart Gottes, der Abel mit Gott versöhnte. Und dieser Glaube ist es, der unseren ganzen Kurs fortan bestimmt Und so sagt der Römerbrief einleitend, dass das Evangelium die Offenbarung der Gerechtigkeit Gottes ist. Römer 1,17, Gottes Gerechtigkeit wird darin geoffenbart, aus Glauben zu Glauben. Also auch unser weiterer Fortgang als Erlöste hängt an unserem Glauben oder Unglauben. So eine ganz einfache Grundwahrheit. Aber es ist wirklich so, wenn wir Gott und sein Wort wirklich ernst nehmen, ihm wirklich glauben, dann wird uns geschehen nach unserem Glauben. Und dann werden wir erfahren, dass er der lebendige Gott ist. Das Evangelium ist nicht eine schöne Welterklärungsideologie, die einfach schön passt und intellektuell überzeugt und mit der man im Leben ganz gut zurechtkommt. Das Evangelium bringt uns zu Gott, zum lebendigen Gott. Wir haben es mit einer lebendigen Person zu tun und in der Abhängigkeit von ihm erfahren wir, erleben wir, dass er der lebendige, mächtige Gott ist, der uns an der Hand hat, der uns hält, der uns trägt, der uns verändert, uns umgestaltet. Darum können wir ja auch beten. Und Gebet ist wiederum nicht einfach eine Seelenübung, die wir machen, um nachher ein wenig getröstet zu sein. Beten heißt reden. Zu Gott reden. Und dann auch wissen, dass Gott erhört hat und auch dann zu erfahren, dass Gott das, worum wir bitten, uns gibt. Bitten und empfangen. Glaube oder Unglaube. Durch Glauben brachte Abel ein vorzüglicheres Opfer dar. Durch Glauben trat er in die Gegenwart Gottes. Kain hatte keinen solchen Glauben. Nun, woher kam denn der Glaube Abels? Woher kommt denn Glaube überhaupt? Nun, Glaube ist ja nicht etwas wie ein Organ, das wir in uns haben und das wir einschalten können. Glaube ist nicht etwas, das wir produzieren, sondern Glaube wird von Gott geweckt. Wie denn? Was ist das Mittel, das Gott gebraucht? Er gebraucht ein Mittel, bitte. Das Wort. Römer 1,17 sagt, im Evangelium wird geoffenbart Gottes Gerechtigkeit aus Glauben zu Glauben, denn der Gerechte wird aus Glauben leben. Und woher der Glaube kommt, sagt der Römerbrief auch. Römer 10, Vers 17. Also ist der Glaube aus der Verkündigung, die Verkündigung aber durch Gottes Wort. Abel glaubte, weil er Gottes Wort gehört hatte. Es wird uns nicht gesagt, wann und wie und auf welcher Weise er Gottes Wort hörte, aber wir dürfen annehmen, dass er es hört aus dem Mund seiner Eltern. Sie haben ihm über Sündenfall und über Verheißung des kommenden Erlösers und über Leben aus dem Tod gesprochen, diese Dinge, die sie erfahren und aus Gottes Mund gehört hatten. Und sie haben von Sünde geredet und von Tod und vom Weg, den Gott verheißen hat, dem Weg der Befreiung. Abel hörte es, Kain hörte es, Abel glaubte und durch Glauben brachte Abel Gott ein vorzüglicheres Opfer dar. Es war also Gottes Reden, Gottes Wort, das bei ihm den Glauben weckte. Nun, wenn wir wünschen, wenn wir wollen, dass bei uns der Glaube wächst, dann müssen wir auf Gottes Reden hören. Gottes Wort. Ich las einmal vor vielen Jahren folgende Tatsache über Moody, einen der von Gott sich am meisten gebrauchten Evangelisten des ausgehenden 19. und des anfangenden 20. Jahrhunderts. Dieser Moody betete immer wieder: O Gott, stärke meinen Glauben. Er wollte, dass sein Glaube wächst. Gib mir größeren Glauben. Das baten die Jünger den Herrn auch einmal. Mehre uns den Glauben. Das war eine Bitte, die Moody auf dem Herzen hatte und dem Herrn immer wieder sagte. Und dann kam er bei seiner täglichen Bibellese an Römer 10, Vers 17. Faith cometh by hearing and hearing by the word of God. Glaube kommt aus dem Hören, wie es die King James Bibel sagt. Hören von Gottes Wort. Und da wurde ihm klar, dass Gott sein Gebet erhört hatte und ihm gesagt hatte: So will ich deinen Glauben mehren. Du willst mehr glauben? Auf diesem Weg will ich deinen Glauben mehren. Denn der Glaube kommt aus Gottes Wort. Das führte dazu, dass von dem Tag an Moody die Bibel mehr las als bisher, systematisch las, ausgiebig las, täglich las. Und er konnte dann Jahre später zurückblicken und sagen, von dem Tag an sei sein Glaube gewachsen. Habe Gott seinen Glauben genährt und aufgrund dieses Glaubens, den er hatte, Glaube an Gottes Wort, Glaube an Gottes Verheißungen, war Moody eben der Moody. Nun, wir müssen und werden auch nicht alle ein Moody sein. Aber ich bin davon überzeugt, Gott will, dass wir im Glauben leben, dass wir im Glauben wandeln, das heißt in dieser beständigen Beziehung zum Herrn, in der Abhängigkeit vom Herrn, in der Gemeinschaft mit ihm. Ein anderer berühmter Mann des 19. Jahrhunderts, unter Gläubigen berühmt, bekannt, viel zitiert, Georg Müller, ein Mann des Glaubens, von dem man manchmal sagt, sein Glaube sei übernatürlich gewesen. Ja, Glaube ist immer übernatürlich. Glaube ist nichts Natürliches, ist keine natürliche Fakultät, die in uns ist, die wir einschalten. Glaube ist etwas Übernatürliches, verbindet uns auch mit dem jenseitigen Gott. Welches andere Organ möchte uns, oder welches Organ vermöchte uns denn mit dem Jenseits zu verbinden? Unser Gehirn vielleicht? Oder unsere Finger? Ganz sicher nicht. Glaube verbindet uns mit dem jenseitigen, unsichtbaren, ewigen Gott. Der Glaube ist etwas Übernatürliches. Es ist etwas, das Gott wird, das Gott gibt. Aber das Mittel, das er verwendet, um Glauben zu wecken und Glauben zu nähren und Glauben wachsen zu lassen, ist sein Reden. Sein Wort. Und Georg Müller, der als Mann des Glaubens gilt, war auch ein Mann des Wortes Gottes. Er konnte gegen Ende seines Lebens sagen, dass er die Bibel 100-mal gelesen hatte. Die ganze Bibel. Er las die Bibel im Jahr 2-mal durch. Und wenn man 50 Jahre gläubig gewesen ist, dann hat man die Bibel 100-mal gelesen. Das weckte, nährte und stärkte seinen Glauben. Und wenn wir reden von Befreiung aus der Macht der Sünde, werden wir ohne Glauben nicht auskommen. Und wenn wir ohne Glauben nicht auskommen, kommen wir nicht aus, ohne ein tägliches sich versenken in das Wort Gottes, sich hineingraben in das Wort Gottes. Ich bin dankbar für die Vorbilder, die ich hatte als junger Christ. Ich war zum Glauben gekommen in Pakistan, und war, ging nachher nach Indien und war dort mit Brüdern zusammen, von denen ich diese beiden Dinge lernte. Es kommt auf diese beiden Dinge an, auf ein beständiges Lesen im Wort Gottes und auf ein beständiges Abhängigbleiben von Gott im Gebet, Wort Gottes und Gebet. Und ich war von meinem Vorleben her auch seelisch und emotional dermaßen zerrüttet und kaputt und schon so verfinstert, dass ich mich wirklich in das Wort Gottes hineinbeißen musste wie ein Hund in einen Knochen. Und es war wirklich so. Also sobald ich anfing, mir und meinen Problemen und meinem ganzen Geheu nachzudenken, da ging es mir immer ganz erbärmlich. Und so trieb mich einfach meine ganze innere Not, dieses Durcheinander, das in mir war, trieb mich einfach dazu, Gott und sein Wort zu lesen und mich da hinein zu verbeißen. Ich bin so dankbar, dass ich das von den Brüdern dort lernte, dass die mich nicht zu einem christlichen Therapeuten schickten. Kannten auch keinen, die wussten nichts von solchen Dingen. Die wussten nur eins, Wort Gottes, Gebet, der lebendige Gott. Und ich kann das bestätigen, dass dies der Weg ist, den Gott verwendet, damit Glaube wächst. Das Wort Gottes verbindet uns mit Gott selbst, verankert unsere Seelen in den Absichten, im Wesen Gottes. Und das macht uns frei von uns. Und hier haben wir die Kraft zur Befreiung. Von der Macht auch der Sünde. Nicht nur Vergebung der Sünde, sondern auch Befreiung aus der Macht der Sünde. Das heißt nicht, dass es uns in diesem Leben immer besser geht. Wenn wir uns diese beiden anschauen, Abel und Kain, Kain war viel erfolgreicher. Kain war ein erfolgreicher Mensch. Wirtschaftete erfolgreich, lebte zielbewusst, stellte etwas auf die Beine. War der erste Städtegründer, ist keine schlechte Sache, Städtegründer sein. Und hatte eine Familie, die sehr energisch und zupackend war und allerlei leistete. So Kain. Abel, der Mann des Glaubens, der lebte nicht lange. Es ging ihm also nicht gut. Nach menschlichen, irdischen Maßstäben. Und wir merken schon, dass der Glaube uns eine ganz andere Ausrichtung gibt und eine ganz andere Art, die Dinge zu bewerten gibt. Nun, wenn ich noch einmal zurückkomme auf das mit Psychologie und Therapeuten und so. Warum gibt es Therapeuten und Psychologen? Ja, weil sie dem Wunsch entgegenkommen, dass es einem möglichst gut gehen möchte, dass man es doch möglichst schön und sorgenfrei haben sollte, hier und jetzt. Der Weg, wirklich glücklich zu sein, zu wahrem Glück, ist der Weg der Abhängigkeit von Gott selbst. Ihn kennen, mit ihm Gemeinschaft haben, ihm unterworfen sein, seinem Willen ergeben sein, ihm leben. Das ist wahres Glück. Die Folge ist schon die, dass wir dann auf unserem Weg auch durch die Zeit in unserer Seele, in unseren Herzen Frieden haben. Freude, dass wir dankbar sind. Aber es heißt nicht, dass es uns gut gehen muss. Nach menschlichen Maßstäben. Abel ging es nicht gut. Wurde erschlagen von seinem Bruder. Paulus ging es auch nicht sonderlich gut, nach menschlichen Maßstäben. Paulus, ein Mann des Glaubens. Aber wenn wir uns Paulus anschauen und wenn man entsprechend ihm böse will, kann man sagen, er war eine Niete. Ein Theologe, gescheiterter Theologe, gescheiterter Rabbiner. Abgebrochene akademische Laufbahn. Nicht einmal Familie, keine Kinder erzogen. Er sagt an einer Stelle von sich, wir haben keine feste Wohnstatt, hat er also nicht einmal eine feste Adresse. Nicht einmal eine feste Adresse. Ich weiß nicht, wie wir uns vorkämen. Jemand fragt dich, du, wo wohnst du? Gib mir deine Adresse, ich würde gerne schreiben. Ja, ich
Ja, weißt du, es wäre uns peinlich. Es wäre uns peinlich, weil dann doch die Leute denken, was ist denn das für ein Landstreicher? Und er endet in einem römischen Gefängnis, und zwar als ein von römischem Recht, durch römisches Recht überführter und verurteilter Verbrecher, Gesetzesbrecher. Er hatte nämlich eine inzwischen verboten gewordene Religion gelehrt. Und das schreibt er im 2. Timotheusbrief, Kapitel 2, dass er im Evangelium leidet wie ein Übeltäter. Wie ein Übeltäter. Und dieses Wort Übeltäter ist das Wort, das Lukas verwendet für die beiden Männer, die links und rechts vom Herrn gekreuzigt wurden. Übeltäter. Wie ein öffentlich zur Hinrichtung abzuführender Verbrecher. Er war also nach weltlichen, irdischen Maßstäben nicht erfolgreich. Also wir merken, dass der Glaube uns mit Gott, mit seinen Gedanken verbindet und dass Gottes Art zu urteilen ganz anders ist als unsere menschliche, irdische Art zu urteilen. So viel also zu Kain und zu Abel, zu ihrem jeweiligen Weg, aber das sollten wir doch noch festhalten. Der Unglaube des Kain. An Kain wird uns erstmals demonstriert, so wie wir an Abel erstmals ausdrücklich sehen, wie der Mensch, der in Sünden geboren wird, Abel gehörte zu jener Generation der Menschen, seine Eltern Eva und Adam waren nicht in Sünden geboren, die waren vollkommen erschaffen worden. Abel in Sünden geboren, an ihm wird gezeigt, wie der in Sünden geborene Mensch, wie er durch Glauben das Leben finden kann. An Kain wird uns gezeigt, wie der in Sünden geborene Mensch sich den Fluch Gottes zuzieht, durch Unglauben. Erstmals nämlich lesen wir jetzt, dass Gott einen Menschen verflucht. Und daraus lernen wir Folgendes. Dass der Mensch nicht, weil er in Sünden geboren ist, unter dem Fluch Gottes steht, sondern der Mensch fällt unter Gottes Fluch durch den Unglauben, durch die Weigerung an Gott, an sein Wort und an seinen Sohn zu glauben. Das wird uns an Kain gezeigt. Denn Kain hatte gehört, so viel wie Abel, er glaubte nicht. Dann redet Gott zu seinem Gewissen, wohin Kain das Böse anfängt, überhand zu nehmen und ihn völlig zu verschlingen, redet Gott zu seinem Gewissen und warnt ihn davor, sich gehen zu lassen in seinem Unglauben und in seinem Widerspruch gegen Gott. Vers 6. Warum bist du ergrimmt? Warum hat sich dein Antlitz gesenkt? Ist es nicht so, dass es sich erhebt, wenn du wohl tust? Das Gute tun. Glauben. Und wenn du nicht wohl tust, so lagert die Sünde vor der Tür. Und hier wird ein sehr drastisches Bild, ein sprachliches Bild verwendet. Die Sünde wird verglichen mit einem geduckten Löwen. Dieses hebräische Wort lagern, rabatz, wird verwendet sowohl für Lagern von Herden als auch von Lagern, und zwar von Löwen, die sich ducken, wenn sie zum Sprung ansetzen. Rabatz. Und so kauert die Sünde wie ein zum Sprung bereiter Löwe vor der Tür und ist daran, dich völlig zu verschlingen. Und so steht, nach dir wird ihr Verlangen sein. Also das Verlangen der Sünde ist nach dir, dich zu verschlingen. Du aber solltest über sie herrschen. Es gibt einen Weg, da du von der Sünde frei werden kannst und dass anstatt, dass die Sünde dich beherrscht, du herrschest. Du herrschest. Dieser Ausdruck herrschen kommt, wie ich gestern schon sagte, im Römerbrief vor. Das werden wir heute Nachmittag noch sehen. Nun, Kain hört abermals nicht. Und jetzt merken wir, wie Kain, weil er sich im Unglauben gehen lässt, dem Bösen, dem Urheber des Bösen immer ähnlicher wird. Er wird ihm am Ende gleich. Und das stellt ja die Sünde mit dem Menschen an. Sie macht ihn dem Urheber der Sünde gleich. Er wird zum Lügner und Mörder. Lüge und Mord. Das sind die beiden Eigenschaften des Teufels, so wie der Herr sie nennt in Johannes 8, 44. Johannes 8, 44. Ihr seid aus dem Vater, dem Teufel, und die Begierden eures Vaters wollt ihr tun. Jener war ein Menschenmörder von Anfang und ist in der Wahrheit nicht bestanden, weil keine Wahrheit in ihm ist. Wenn er die Lüge redet, so redet er aus seinem eigenen, denn er ist ein Lügner und der Vater derselben. Lüge und Mord. Gott ist Wahrheit und Liebe. Und hier sehen wir bei Kain Lüge und Mord. Kain sprach zu seinem Bruder Abel. Er hat ihm natürlich seinen Hass und seine Absicht, ihn zu erschlagen, verhüllt. Es versteckt seine böse Absicht, das ist Lüge. Und nach hat er Kain ermordet. Nach hat Kain seinen Bruder Abel ermordet. Dann redet Gott wieder zu ihm und jetzt eine Frage, die sehr erinnert an die Frage aus Kapitel 3. 1. Mose 4, 9. Wo ist dein Bruder Abel? Und diese Frage nun vermag Abel anders als Adam nicht zur Umkehr zu bewegen. Anstatt dass Abel zu sich kommt und sagt, anstatt dass Kain zu sich kommt und sagt, was habe ich bloß angestellt? Anstatt es zu bekennen, versucht er noch, macht es auch vor Gott zu lügen und sagt, was weiß ich? Was weiß ich? Was geht das mich an? Bin ich sein Aufpasser? Also er versteckt, verdeckt seine Sünde. Ich weiß nicht. Er lügt vor Gott. Ich weiß nicht. Und so muss Gott über Kain das Urteil aussprechen. Kain ist der Erstling derer, die aus dem Munde Gottes diesen furchtbaren Satz hören. Verflucht bist du. Vers 10, was hast du getan? Horch, das Blut deines Bruders schreit zu mir vom Erdboden her. Und nun, verflucht seiest du vom Erdboden her, der seinen Mund aufgetan hat, das Blut deines Bruders von deiner Hand zu empfangen. Verflucht seiest du. Matthäus 25, Vers 41. Dann wird er auch zu denen zur Linken sagen, geht von mir, Verfluchte, in das ewige Feuer. Tut Gott einem Menschen Unrecht, wenn er ihm sagt, geht von mir? Tat Gott dem Kain Unrecht, als er ihn von seiner Gegenwart vertrieb? Er gab Kain nur, was Kain begehrte. Kain begehrte die Gottesferne. Er wollte nicht, dass Gott in seine Nähe komme. Und so gab ihm Kain, so gab Gott dem Kain, was in seinem Herzen war. Und wenn Gott, der höchste Richter, ja, der Menschensohn,
Er wird richten, zu Gericht sitzen über den Menschen. Wenn er dem Menschen sagt, gehe von mir, dann gibt er ihnen nur das, was sie begehrt haben. Denn was sagten die Menschen und was hat der sündige Mensch zu ihm gesagt? Hinweg mit dir. Hinweg mit dir. Und Gott wird antworten und sagen, gut, hinweg mit dir. Du wirst mich nie mehr sehen brauchen. Der Mensch liebt das Böse, der Mensch wählt das Böse. Und das Gericht besteht darin, dass Gott den Menschen, diesem selbstgewählten Bösen, übergibt, dem Tod. Das also die beiden Wege, der Weg des Glaubens und des Lebens, der Weg des Unglaubens und des Todes. Unglaube bringt Tod. Glaube bringt Leben. Tod heißt Auflösung von Beziehungen. Die Beziehung zu Gott wird durchtrennt. Durch Glauben wird diese Beziehung wiederhergestellt. Und durch Glaube wird diese Beziehung aufrechterhalten und gestärkt. Und darum ist Glaube so entscheidend und darum ist der Weg des Gläubigen ein Weg, den Paulus, wie gesagt, ich wiederhole mich, den Paulus so umreißt, aus Glauben zu Glauben. Es bleibt bei diesem Prinzip, aus Glauben zu Glauben. Eine Frage, warum ist Glaube so entscheidend? Also noch ein Grund. Warum? Ich habe gestern zwar schon einiges gesagt, aber ich möchte das noch anhand einer Stelle ausführen. In Johannes Kapitel 5 sagt der Herr etwas. Johannes Kapitel 5, Vers 44. Johannes 5, Vers 44. Wie könnt ihr glauben, die ihr Ehre voneinander nehmt und die Ehre, welche von Gott allein ist, nicht sucht? Der Glaube gibt Gott Ehre. Und das ist der einzige Weg, auf dem der Mensch Gott Ehre geben kann, indem er Gott glaubt, indem er Gott vertraut. Wir können ja nichts tun. Wir können nichts Gutes tun. Der Glaube ehrt Gott. Der Glaube weist den Menschen den Platz zu, der ihm als Geschöpf vor dem Schöpfer und erst recht als Sünder vor einem heiligen Gott allein zusteht. Nämlich der Platz der völligen Abhängigkeit von Gott. Mir bleibt nichts anderes, als Gott zu vertrauen. Dem, was er sagt, dem, was er getan hat. Glaube macht Gott groß und den Menschen klein. Glaube bekennt und anerkennt, dass Gott allein vermag und dass ich nichts vermag. Und offensichtlich haben wir darum solche Schwierigkeiten damit, zu glauben. Wir wollen lieber hebeln und schalten und walten. Wir wollen sogar lieber schwitzen, als dem Vertrauen, der allein vermag, weil Vertrauen, Gott vertrauen, ihm glauben, enthält immer auch das Bekenntnis meiner Unfähigkeit und Untauglichkeit. Das heißt ja, dass ich zu nichts tauge, dass ich mir nicht helfen kann, dass ich auf mich gestellt verloren bin. Paulus greift das im Römerbrief auf, diesen Gedanken, dass der Glaube Gott ehrt anhand des Beispiels Abrahams in Römer 4. Römer 4,
Verse 19 und 20, und nicht schwach im Glauben sah er nicht seinen eigenen, schon erstorbenen Leib an, da er fast 100 Jahre alt war, und das Absterben des Mutterleibes der Sarah, und zweifelte nicht an der Verheißung Gottes durch Unglauben, sondern wurde gestärkt im Glauben, Gott die Ehre gebend. Glauben, Gott die Ehre gebend. Glaube ehrt Gott. Glaube schreibt Gott alles zu, und Gott hat es nun einmal so gesagt, und es ist so, und wir können nichts daran ändern. Meine Ehre gebe ich keinem anderen. Und darum muss Errettung aus Gnade, aus Gott heraus, durch Glauben, das heißt durch Gott, sein. Also wir sehen in 1. Mose 4 das Prinzip des Glaubens. In Kapitel 5 wird das noch einmal demonstriert. Dort wird gezeigt, dass der Glaube Gottes Macht im Glaubenden so zur Entfaltung bringt, dass der Tod überwunden wird. Und zwar wird das gezeigt dann hier noch. Ja, wir wollen uns noch einige Minuten mit 1. Mose 5 und 6 beschäftigen und dann wird Zeit für Fragen sein. Also 1. Mose 5. Dies ist das Buch von Adams Geschlechtern. An dem Tag, da Gott Adam schuf, machte er ihn im Gleichnis Gottes. Das Buch von Adams Geschlechtern, das Buch der Toledot Adam. Erinnert euch vielleicht von gestern. Ein dritter Schöpfungsbericht. Der Schreiber geht ein drittes Mal zurück auf die Anfänge, auf die Schöpfung. Und zeigt im Folgenden in den Kapiteln 5 bis 6, Vers 8, was aus dem wurde, was Gott mit Adam vorgehabt hatte. Da steht, an dem Tag, da Gott Adam schuf, machte er ihn im Gleichnis Gottes. Hier steht nicht mehr Bild, nur Gleichnis. Natürlich schuf Gott ihn im Bilde Gottes und im Gleichnis Gottes beides gleichzeitig. Hier wird aber nur das genannt, Gleichnis Gottes. Warum? Weil in diesen Kapiteln 5 und 6 gezeigt werden will, wie der Mensch durch die Sünde Gott ungleich wurde, wie er sittlich degenerierte und dem Tod verfiel. Und dann heißt es im Vers 2, Mann und Weib schuf er sie und er segnete sie und gab ihnen den Namen Mensch an dem Tag, da sie geschaffen wurden. Und Adam lebte 130 Jahre und zeugte einen Sohn in seinem Gleichnis. Hier haben wir nun die Wahrheit der Erbsünde. Die Wahrheit des Peccatum originale. Als Begriff geht er zurück auf Augustin. Der Sache nach geht der Begriff oder die Tatsache der Erbsünde, die Lehre der Erbsünde zurück auf 1. Mose 5, Vers 3. Das ist eine absolut biblische Lehre, die Erbsünde. Merken wir. Er zeugt einen Sohn nicht mehr im Gleichnis Gottes. Der war nicht mehr Gott gleich, sondern war Adam gleich. Und zwar dem nunmehr gefallenen Adam. Und Paulus greift das auf, wiederum im Römerbrief, und zeigt, wie durch die Sünde Adams der Tod zu allen Menschen durchgedrungen ist, weil alle gleich Adam gesündigt haben. Sünde und Tod. Hat alle Nachfahren Adams ereilt. in seinem Gleichnis. Und wie tatsächlich Sünde und Tod alle Nachkommen Adams verfolgen und nicht loslassen, das will uns eben dieses Kapitel zeigen. Ein Kapitel, das wiederum wie der erste Schöpfungsbericht, also Kapitel 1, sehr einförmig, ja geradezu monoton ist. Das Kapitel wirkt fast wie eine Maschine, die sich bewegt und in rhythmischen Abständen wie eine Klack und jedes Mal den Lebensfaden abschneidet. Nachher geht es weiter und dann macht es Klack und wieder ist der Lebensfaden des Menschen abgeschnitten worden. Es wird in diesem Kapitel immer wieder gesagt, wir lesen im Vers 4, die Tage Adams, nachdem er Seth gezeugt hatte, waren 800 Jahre und er zeugte Söhne und Töchter und alle Tage Adams, die er lebte, waren 930 Jahre und er starb. Er lebte zwar sehr lange, aber dennoch, am Schluss heißt es, und er starb. Dann die Verse 6 bis 8. Seth lebte 105 Jahre und zeugte Enos und Seth lebte, nachdem er Enos gezeugt hatte, 807 Jahre und zeugte Söhne und Töchter. Und alle Tage Seth waren 912 Jahre und er starb. Vers 11, alle Tage Enos waren 905 Jahre und er starb. Vers 14, alle Tage Kenans waren 910 Jahre und er starb. Vers 17, alle Tage Mahalalels waren 895 Jahre und er starb. Vers 20, alle Tage Jereds waren 962 Jahre und er starb. Vers 21, und Henoch lebte 65 Jahre und zeugte Methuselah. Und Henoch wandelte mit Gott, nachdem er Methuselah gezeugt hatte, 300 Jahre und zeugte Söhne und Töchter. Und alle Tage Henochs waren 365 Jahre und Henoch wandelte mit Gott und er war nicht mehr, denn Gott nahm ihn hinweg. Wiederum ein kurzer Abschnitt, der die Monotonie durchbricht und damit fällt dieser Abschnitt auf, springt uns ins Auge. Wie das berühmte schwarze Schaf in der Herde. Ein schwarzes Schaf. Alle gucken es an. Oh, ein schwarzes Schaf. Dort siehst du. Oder einer, der in einer Reihe von marschierenden Soldaten einfach nicht im Takt marschiert. Den merkt man sofort. Einer fällt aus der Reihe und das fällt auf. Und das ist natürlich hier bewusst so gesetzt. Dass wir unser Augenmerk auf ihn richten und uns fragen, wie kommt das? Warum heißt es nicht von Henoch, und Henoch lebte so und so viele Jahre und er starb? Was ist denn da passiert? Was ist das Geheimnis? Nun, das Neue Testament greift es auf und nennt uns das Geheimnis, nämlich in Hebräer 11, Vers 5, Hebräer 11, Vers 5. Durch Glauben brachte Abel Gott ein vorzüglicheres Opfer dar. Nein, entschuldigt, 5. Durch Glauben ward Henoch entrückt, damit er den Tod nicht sehen sollte. Und er wurde nicht gefunden, weil Gott ihn entrückt hatte. Denn vor der Entrückung hatte er das Zeugnis gehabt, dass er Gott wohlgefallen habe. Wie kam das aber, dass er Gott wohlgefiel? Vers 6, ohne Glauben aber ist es unmöglich, Gott wohl zu gefallen. Denn wer Gott naht, muss glauben, dass er ist und denen, die ihn suchen, ein Belohner ist. Glaube, wiederum Glaube. Also der Glaube hat Henoch vom Gang seiner vererbten, vom unerbittlichen Gang seiner vererbten sündigen Natur befreit. Ein großartiges Beispiel für jemand, der aus der Macht der Sünde, von Adam ererbten Natur, befreit wurde. Durch Glauben. Und das ist der Weg, den Gott allen Glaubenden bis heute geöffnet hat. Durch Glauben. Dann Kapitel 6. Hier in Kapitel 6 wird uns besonders die sittliche Degenerierung des Menschen, der Nachkommen Adams, beschrieben, wie die Nachkommen Adams, die Nachkommen dessen, der im Gleichnis Gottes geschaffen worden war, nur noch Adam, dem sündigen Adam, gleichen. Wir lesen diesen Abschnitt nicht, ich lese nur den Vers 5. Und der Herr sah, dass des Menschen Bosheit groß war auf Erden und alles Gebilde der Gedanken seines Herzens nur böse den ganzen Tag. Nun, das ist eine Sorte von Sätzen. Wir begegnen solchen Sätzen in der Bibel immer wieder, bei denen wir anhalten müssen, nochmal lesen müssen, um es wirklich zu sehen und zur Kenntnis zu nehmen, was da steht. Des Menschen Bosheit war groß. Große Bosheit. Nicht einfach Bosheit, große Bosheit. Dann alles Gebilde böse. Nicht manches, alles. Und zwar alles Gebilde der Gedanken seines Herzens. Vom Kern her schon. Von seiner Mitte, von seinem Zentrum her schon. Von daher schon alles nur böse. Und das nicht nur zwischen 11:15 und der Mittagspause, sondern den ganzen Tag. Den ganzen Tag. Das ist eine so umfassende Beschreibung der hoffnungslosen Verderbtheit und Bosheit des Menschen, dass wir uns fragen, was kann einen solchen Menschen noch retten? Vers 7, und der Herr sprach, ich will den Menschen, den ich geschaffen habe, von der Fläche des Erdbodens vertilgen, vom Menschen bis zum Vieh, bis zum Gewürm und bis zum Gevögel des Himmels, denn es reut mich, dass ich sie gemacht habe. Noah aber fand Gnade in den Augen des Herrn. Und hier haben wir das Zweite, von dem das Neue Testament ebenso häufig spricht wie von Glauben, Gnade. Gott rettet, weil er es so gewollt hat. Gnade. Und gerade auf diesem Hintergrund, ein so verderbtes, böses Herz, wie will in seinem solchen Herzen noch eine gute Regung aufkommen? Ist ja nichts da. So sehen wir, dass Gott es ist, der sich in Gnade dem Menschen zuwendet. Noah aber fand Gnade. Durch Gnade seid ihr errettet. Wirklich durch Gnade. Mittels des Glaubens. Alles geht von Gott aus. Wir verdanken ihm alles. Und wir glauben ihm, seinem Wort, seinem Werk, seinem Tun. Das gibt uns Leben und erhält uns, dieser Glaube erhält uns auf dem Weg des Lebens. Das lernen wir aus diesen Kapiteln 4, 5 und 6 von 1. Mose. Jetzt Fragen. Ja, das ist eine gute Frage. Ja, der Wille ist da, aber das Fleisch ist schwach. Nun, der durch Gottes Gnade, durch Gottes Geist wiedergeborene Mensch hat im Gegensatz zum sündigen Menschen jetzt den guten Willen und auch die Fähigkeit, das zu tun, was Gott will. Philipper 2, Vers 13 sagt, dass Gott ist es, der in euch wirkt, sowohl das Wollen als auch das Wirken nach seinem Wohlgefallen. Beim wiedergeborenen Menschen ist das da. Und wenn wir ganz ehrlich sind, dann müssen wir sagen, als Kinder Gottes, hätten wir oft gekonnt, wo es uns war einfach zu dumm und wir ließen uns gehen. Ich muss es von mir aus sagen. Es lag nicht daran, dass Gott nicht befähigt hätte, sondern es liegt einfach daran, ich ließ mich gehen. Ich wollte einfach nicht. Ja. Nun, wir machen ja diese Erfahrung immer wieder und wir lernen durch diese Erfahrungen, lernen wir, ja, wie ich doch hoffe, auch ernstlich immer wieder den Herrn darum zu bitten, hilf, dass ich mich nicht wieder gehen lasse. Und so sagt der Herr den Jüngern, wachet und betet, denn, also dass ihr nicht in Versuchung kommt, denn das Fleisch ist schwach, wiewohl der Geist willig ist. Dann gibt es natürlich auch Mittel, die Gott gegeben hat. Gott hat Mittel gegeben, um sein Wohlgefallen, seinen Willen zu tun. Und wir dürfen seine Mittel nicht vernachlässigen. Und da denken viele oft falsch. Die sagen, ja, wenn alles Gnade ist und wenn alles von Gott ausgeht, dann wird Gott schon alles tun. Ja, ja, er tut es, aber hat uns die Mittel gegeben und die Mittel genannt. Gott gab Noah Verheißungen nach der Sintflut. Welche? Er sagte, Saat und Ernte werden nicht aufhören. Hieß das nun, dass die Menschen seither die Mittel nicht mehr gebrauchen sollten oder mussten, die Gott ihnen gegeben hatte? Doch. Es würde keinem Bauern einfallen zu sagen, ja, Gott hat verheißen, Saat und Ernte werden nicht aufhören, also wird die Saat und Ernte auch kommen. Er wird die Mittel gebrauchen müssen. Und so hat Gott uns Mittel gegeben, und das sind zwei Mittel, Gebet und Wort Gottes, aber wir haben auch andere Hilfen und Mittel. Und ein Mittel, ein sehr wichtiges Mittel, das ist die regelmäßige Gemeinschaft. Die regelmäßige Gemeinschaft, das regelmäßige Aufsuchen der Zusammenkünfte und Gemeinschaft auch über die Zusammenkünfte hinaus, sich mit Brüdern, mit einem Bruder immer wieder treffen. Das ist ein Mittel, das uns Gott gegeben hat. Das Neue Testament redet davon, dass wir uns auf diese Weise, auf diesem Weg gegenseitig ermuntern und stärken. Ja.
Meine Frage ist nicht ganz beantwortet. Meine Not ist es eigentlich, dass ich irgendwo diese Stille nicht habe.
Deine Not? Dass du diese Stille nicht hast.
Ja, du hast gesagt, du hast darüber gebrütet. Also die Zeit finden wir hier in unseren Breitengraden nicht.
Worüber, also, worüber habe ich gebrütet?
Das Wort Gottes, du hast gesagt, ihr habt euch dort, du hast dich dort mit den Geschwistern zusammengesetzt oder ihr habt einfach Stille gehabt unter dem Wort.
Ja, ich habe mich in das Wort Gottes verbissen, so wie ein Hund in einen Knochen hineingebissen. Ja.
Ich kann dann vielleicht eine Stunde lesen, aber dann werde ich müde oder dann.
Ja. Gut, aber wenn man das nur schon jeden Tag macht und nur jeden Tag eine halbe Stunde, das ist schon viel. Das machen ja die wenigsten Christen. Die wenigsten. Viele, die lesen ein paar Minuten, ganz wenig. Also wenn man das jeden Tag macht, nur eine halbe Stunde, wirklich mit dem Wort Gottes, das ist schon viel. Und dann wird man aus einem Jahr, wird man gut. Einmal durch die ganze Bibel kommen, mehr noch sogar. Also man braucht nicht stundenweise pro Tag, das muss nicht sein, aber regelmäßig, beständig und sich einfach diese Zeit nehmen und sich nicht nehmen lassen. Und das ist doch etwas, das wir erfahren, es erleben es dann an uns, wie das uns unseren Glauben nährt, stärkt und uns auch in der Versuchung die Kraft gibt, die Versuchung abzuweisen. Denn wir brauchen ja in der Versuchung etwas. Wir brauchen Substanz, die wir der Versuchung entgegenhalten. Und diese Substanz finden wir Tag für Tag im Wort Gottes. Und in der Gemeinschaft der Geschwister.
Auf dem Mose steht ja, dass Gott zu Kain sagt, er soll über die Sünde herrschen. Aber er hat noch kein Wort Gottes gehabt. Wie hätte er die Möglichkeit gehabt, sich über die Sünde zu herrschen? Kain selber.
Ja, auf welchem Weg? Nun, Kain hatte so viel Wort Gottes gehört wie Abel. Nicht geschriebenes Wort Gottes in der Form, wie wir es haben, aber er hatte Wort Gottes gehört. Mindestens von den Eltern. Und nachher hat Gott sogar direkt zu ihm geredet. Und der Glaube an Gottes Reden hätte Kain Sieg gegeben über die Sünde, dass die Sünde nicht ihn, sondern er die Sünde beherrscht hätte.
Schöpfung. Und zwar steht am Anfang, schuf Gott Himmel und die Erde war wüst und leer und es war finster in der Tiefe und der Geist Gottes schwebt über den Wassern. Da wird jetzt was gesagt, wo Gott dran ist. Es wird ja hier erklärt, was er tut und wie er es tut. Und jetzt wird da gesagt, die Erde war wüst und leer, wo er es noch nicht gemacht hat. Wie ist denn der Vers zu verstehen? Dass man den nicht falsch liest.
Ja. Es gibt zwei Möglichkeiten, die man meistens also wählt, um das zu erklären. Hier wird einfach gezeigt, wie aus Materie, die zunächst ungeordnet war, die hat Gott geschaffen, Materie noch ungeordnet, und dunkel, leer, das heißt noch nicht mit Leben angefüllt. Und wie Gott dann anfängt, die Materie zu ordnen, zu scheiden, also zuerst Licht hineinzubringen, zu scheiden, zu ordnen und mit Leben zu füllen. Das wäre also einfach die erste Stufe auf dem Weg seiner schrittweisen Erschaffung und Ordnung der Welt. Und die andere Möglichkeit ist die, dass man sagt, die Erde ward wüst und leer, sie war geschaffen worden, vollkommen, und dann wurde sie wüst und leer, und man bringt das dann oft in Zusammenhang mit dem Sturz Satans, dass der Sturz Satans die Erde in diesen Zustand fallen ließ, stürzen ließ, und dass dann Gott die Erde wieder neu geordnet hätte.
Danach, wenn sie jetzt den Baum des Lebens essen, leben sie ewiglich in Sünde. Und wenn sie vor der Sündenfall das gegessen haben, oder hatten sie den Baum dann auch nicht gegessen? Oder?
Nun, also der Baum des Lebens, der stand in der Mitte des Gartens, da steht in 1. Mose 2,9. Und zu diesem Baum hatten Adam und seine Frau Zugang. Von allen Bäumen des Gartens durften sie essen. Der Baum des Lebens in der Mitte des Gartens und der Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen. Nur von dem Baum durften sie nicht essen, vom Baum der Erkenntnis. Nun, dieser Baum des Lebens wollte die Menschen daran erinnern, dass sie das Leben nicht in sich hatten. Und daran werden wir ja auch beständig erinnert, dadurch, dass wir täglich essen müssen. in uns ist einfach nicht das Leben, es muss von außen her, muss es am Leben erhalten werden, am Leben erhalten bleiben. Das ist ja auch so mit dem Glaubensleben und darum wird ja das Wort Gottes verglichen mit Essen von Brot. Der Mensch lebt nicht von Brot allein, sondern von jedem Wort, das aus dem Munde Gottes hervorgeht. Also das Leben ist nicht in uns, sondern wir empfangen das Leben von außen. Und so wollte der Baum des Lebens den Menschen daran erinnern, dass er das Leben nur hat als Gabe. Als Gabe seines Schöpfers. Und solange er von seinem Schöpfer abhängig blieb, hatte er das Leben. Wenn es dann in Kapitel 3, Vers 22 heißt, dass der Mensch seine Hand nicht ausstrecke und nehme vom Baum des Lebens und esse und lebe ewiglich, dann müssen wir daraus einmal ganz sicher schließen, dass der Mensch durch den Sündenfall das Leben verloren hat. Er hat jetzt nicht mehr den Zugang zum Leben, er hat es verloren. Durch die Sünde. Ob wir aus diesem Satz schließen dürfen, also das ist ja nur eine hypothetische Möglichkeit, wenn er genommen hätte, hätte er gelebt. Ich weiß nicht, ob das uns weiterhilft. Denn dass der Sünder als Sünder nicht ewig leben kann, das ist uns eigentlich klar aus der Tatsache, dass Gott sagte, des Tages du davon isst, wirst du sterben. Und dass der Lohn der Sünde der Tod ist. Und so meine ich, dass dieser Ausdruck, dass er seine Hand nicht ausstrecke und nehme vom Baum des Lebens und esse und lebe ewiglich, dass der einfach bedeutet, er darf jetzt nicht mehr vom Baum des Lebens essen. Das heißt, er hat das Leben verloren. Nun, der Zugang zum Leben und zum Baum des Lebens, der wird uns auf einem anderen Weg geöffnet. Denn es ist dann im Neuen Testament wieder vom Baum des Lebens die Rede. Dieser Baum des Lebens steht aber nicht im Paradies Eden, im Garten Eden, sondern im Paradies Gottes. Offenbarung 2, Vers 7. Dem, der überwindet, dem werde ich zu essen geben vom Baum des Lebens, welcher in dem Paradies Gottes ist. Und wir bekommen Zugang zum Baum des Lebens durch den Glauben an den Sohn Gottes. Und er ist in Tat und Wahrheit der Baum des Lebens. Das Leben ist in ihm, nicht in uns. In ihm war Leben und das Leben war das Licht der Menschen. Das Leben ist in ihm und wir können Leben nur empfangen, indem wir ihm vertrauen und dann empfangen wir aus seiner Hand Leben. Dann aber himmlisches, ewiges, unverwesliches Leben. Darum heißt es dann vom Baum des Lebens in Offenbarung 2, ihr sei im Paradies Gottes. Also nicht in dieser Schöpfung, sondern in der Ewigkeit. Sind noch Fragen dazu, dass irgendwie? Ja. Ja. Ja, sie hätten Zugang gehabt, aber wir müssen annehmen, dass sie nicht davon gegessen hatten oder noch nicht gegessen hatten. Oder ob sie gegessen hatten und nachher einfach ihnen der Zugang verwehrt wurde, nachdem sie gesündigt hatten. Ich weiß nicht, ob sich das eindeutig entscheiden lässt. Aber es bedeutet auf alle Fälle, dass dadurch, dass ihnen der Zugang verwehrt wurde, war ihnen der Zugang zum Leben genommen. Das ist sicher das Entscheidende, worauf es ankommt. Ja?
Jetzt habe ich eine Frage zu dem, was vorhin gesagt wurde. Es
zu tun. Sie haben vorhin gesagt, dass bei einem wiedergeborenen Gotteskind, dass wir die adamitische Natur nicht mehr in uns tragen, so sinngemäß, oder verloren haben. Ist es so zu verstehen, dass unser Herz oder unser Gehirn und alles, was in uns steckt, als wiedergeborenes Gotteskind jetzt so ist, wie Adam und Eva vor dem Sündenfall waren? Mhm. Wenn das nämlich so wäre, dann müssten wir ja paradiesische Urzustände haben. Mhm. Unsere Schwestern müssten keine Schmerzen mehr bei der Geburt haben von Kindern. Und in unseren Gärten dürften kein Unkraut mehr wachsen und müssten auch hier ewig leben, weil dass wir mit 80 oder 90 sterben, ist ja nur die Folge des Sündenfalls. Also jetzt verstehe ich das nicht. Mhm. Vielleicht habe ich es falsch verstanden. Ja. Ich vertrete die Überzeugung, die adamitische Natur ist als zumindest als frisch geborenes Gotteskind immer noch da.
Ja. Ja, ja, das ist auch so. Die alte Natur, die behalten wir. Ich weiß nicht, also ich kann mich nicht erinnern, dass ich etwas in die Richtung gesagt hätte, dass wir die adamitische Natur verlieren. Also das ist durchaus nicht der Fall. Durch die Wiedergeburt gibt uns Gott eine neue Natur. Sein Same ist seither in uns, aber wir haben die alte Natur auch noch. Der Römerbrief redet ja dann von diesem ganzen Kampf der beiden Naturen in Römer 7 beim wiedergeborenen Menschen. Also das bleibt die alte Natur, und die neue Natur, die wird erst bei unserer Entrückung und Verwandlung, also wird die alte Natur auf immer abgelegt sein, und dann werden wir nur die neue Natur haben in der Herrlichkeit, und dann werden wir auch wirklich nicht mehr sündigen können, es auch nicht mehr wollen. Aber das ist erst in der Herrlichkeit.
Ja. Ich habe eine Frage. Und zwar, ich lese 1. Timotheus 2. Da steht, ich erlaube aber einer Frau nicht zu lehren, noch über den Mann zu herrschen, sondern ich will, dass sie sich in der Stille halte. Denn Adam wurde zuerst gebildet, danach Eva, und Adam wurde nicht betrogen, die Frau aber wurde betrogen und fiel in Übertretung. Siehst du da einen Zusammenhang, dass die Frau durch Reden den Mann zum Fall, oder dass sie, es geht ja immer um das Wort, sie glauben den Wort nicht, und warum muss die Frau dann schweigen, im Zusammenhang dann auch mit der Gemeinde, da wo sie schweigen soll, siehst du da auch Parallelen zu 1. Mose? Verstehst du die Frage,
Luther? Ja, ich bin nicht ganz sicher, was du meinst. Also Parallelen sind sicher da. Paulus zieht ja die Parallele, er begründet das Verbot für die Frau zu lehren. Er begründet es mit dem Sündenfall, indem er sagt, die Frau wurde betrogen. Adam wurde nicht betrogen. Das ist noch ein bemerkenswerter Unterschied. Aber wir dürfen daraus nicht die falschen Schlüsse ziehen, indem wir sagen, Evas Sünde war größer. Es ist umgekehrt so, die Sünde des Mannes war, wenn schon, größer. Denn Eva stand jemandem gegenüber, der ihr offensichtlich in an Intelligenz und an List überlegen war, und so fiel Eva, indem sie betrogen wurde. Adam wurde nicht betrogen, sondern er ist einfach seiner Frau gefolgt, ohne betrogen zu werden. Also wir können gewissermaßen sagen, Adam sündigte aus kühlem Blut. Und so redet das Neue Testament, also Römer 5, Vers 14, von der Sünde Adams. Nicht die Sünde Evas, die Sünde Adams. Die Frau aber wurde betrogen, das heißt, sie ließ sich von der Schlange verführen. Und so will Paulus offensichtlich sagen, dass die Frau gefährdeter ist, punkto Verführung. Und darum soll die Frau nicht lehren, denn wenn jemand lehrt, dann wird er ja zu einem Vervielfältiger seiner Ansichten. Darum ist das ja so ernst, wenn jemand nicht nur verführt ist, sondern durch Lehren zu einem Verführer wird, der nachher auch andere verführt. Also das ist sicher der Grund. Und dann verbindet es Paulus auch mit der Unterwürfigkeit im Vers 11. Also es widerspricht der Stellung der Frau, der Unterordnung unter dem Mann, dass sie lehre, denn wer lehrt, nimmt eine Stellung der Autorität ein beim Lehren. Und so steht, sie lerne in der Stille, in aller Unterwürfigkeit. Ich erlaube nicht, einem Mann zu lehren, noch über den Mann zu herrschen oder sich unabhängig zu machen vom Mann, steht eigentlich da, Autentein, sich unabhängig zu machen, also sich so zu gebärden, als müsse sie ihm nicht untertan sein. Das erlaube ich nicht. Also lehren hieße, sich über den Mann stellen wollen. Und bei Frauen, bei der Frau darum nicht, auch darum nicht, weil die Frau betrogen wurde, verführbarer ist.
Gott hat den Menschen geschaffen, um mit ihm Gemeinschaft zu haben. Und jetzt sind wir geschaffen worden, und es werden, steht geschrieben, es werden nur wenige den Weg des Lebens finden. Also es werden sehr viele in ewige Gottesferne eingehen und ewig gequält werden. Und dann ist es ja im Prinzip so, dass Gott mehr Leid geschaffen hat, im Prinzip, als wir Glück geschaffen hat für die Menschen. Da hat er die Möglichkeit dazu, wir sind geschaffen. Aber wenn ich die Möglichkeit habe, was zu produzieren und ich sehe, dass ich mehr Leid produziere als wie Glück, dann habe ich immer so meine Frage, wie das jetzt zusammenhängt. Ich glaube schon an die Gerechtigkeit Gottes, dass er im Prinzip das schon weiß und richtig macht, aber ich kann es mir im Prinzip nie erklären. Oder ich finde keine logische Erklärung dafür. Mhm. Weil es ist ja so, dass die Menschen sind ja nicht gefragt worden. Wir haben die Möglichkeit, ihn anzunehmen und ihn zu erkennen, aber es ist nicht allen gegeben, ihn zu erkennen. Und das ist die Mehrzahl der Menschen, die ihn erkannt haben und die im Prinzip, also die nie bei ihm sein werden.
Ja, es gibt manches, das wir nicht erklären können. Wir sind natürlich beschränkt, das ist einmal so. Und unsere Gedanken, die wir machen aus unseren Vorstellungen heraus, die sind natürlich nicht zuverlässig. Und so würde ich nicht einmal diese Aussage, würde ich nicht einmal zu machen wagen, dass mehr Leid sein wird als Glück. Nach welchen Kriterien wollen wir die Größe des Glücks gegen die Größe des Leids aufrechnen? Wer will das? Das kann nur Gott. Und auch über die Anzahl oder Menge der Erlösten und das Verhältnis. Der Herr sagt ja, wenige sind, die ihn finden. Aber wie das Verhältnis ist, also von denen, die im Unglauben verharren und von denen, die gerettet werden, wie groß dieses Verhältnis ist, wissen wir auch nicht. Und so müssen wir uns in dem Punkt, wie auch in anderen, müssen wir uns ganz einfach unter das demütigen, was Gott uns geoffenbart hat. Also ich kann dir nicht mehr sagen, als was uns Gott sagt, aber ich wage nicht an Gottes Wegen und Werken zu zweifeln. Nun, manches, das uns unverständlich erscheint, wird uns in ganz anderem Licht erscheinen, wenn wir einmal im Licht sind. Dann werden wir manches begreifen, was wir jetzt nicht begriffen haben. Nun, etwas, das ganz sicher unterschätzt wird, ist die Schwere der Sünde Adams. Adam muss ja all das gewusst haben, dass mit ihm seine Nachkommen fallen. Er muss all das gesehen haben und er hat eine ganz andere Erkenntnis und viel unendlich tieferes Verständnis als wir von Gottes Gegenwart, Gottes Heiligkeit, Gottes Liebe und auch von der Furchtbarkeit der Sünde. Und all das miteinander und noch anderes dazu, zueinander in Beziehung gesetzt, das wird dermaßen komplex. Also Schuld, Folgen der Schuld, Vergebung, Gnade, Errettung, ewige Verdammnis, ewige Herrlichkeit. Es ist einfach einige Nummern zu groß für uns, um das irgendwie gegeneinander aufzurechnen. Und auf alle Fälle ist das doch deutlich, das will uns ja die Geschichte von Kain auch zeigen, dass es niemals so ist, dass Gott einen Menschen dazu treibe, in der Sünde zu verharren. Im Gegenteil. Es ist der Mensch, der die Sünde liebt und der sie sucht und darin verharrt. Also wenn Gott den Menschen richtet, dann gibt er ihm das, was der Mensch gewollt hat. Er tut ihm kein Unrecht.
Gottes unerklärter Wille ist, dass alle Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Er hat dafür ja die Voraussetzungen geschaffen.
Ja.
Habe ich das richtig verstanden, dass du vorhin gesagt hast, weil die Frau leichter verführbar ist, soll sie
nicht lehren.
Nicht lehren. Ja, aber es ist doch, oder ist es nicht erlaubt, Kinder und Frauen zu lehren da?
Doch, das steht im Titusbrief sogar.
Ja, aber was ist da für ein Unterschied?
Es kommt darauf an, was sie lehren. Also im Titusbrief steht, dass Frauen, ältere Frauen, die Frauen lehren sollen in dem, was Auftrag und Aufgabe der Frauen ist. Und in 1. Timotheus 2, sagt auch der Zusammenhang, in welchem Bereich lehren. Ich erlaube aber einer Frau nicht zu lehren, noch über den Mann zu herrschen. Das heißt, wenn Frauen durch ihr Lehren eine Stellung der Autorität über Männer einnehmen, dann handeln sie gegen ihre Berufung und Stellung. Wenn jetzt Frauen einfach im persönlichen Gespräch oder von Frau zu Frau oder vor allem auch mit Kindern lehren, dann handeln sie nicht gegen ihre Stellung. Denn eine erwachsene Frau ist natürlich in ihrer Verantwortung und in ihrer Stellung als Autoritätsperson von Gott über Kinder gesetzt. Da handelt sie nicht gegen ihre Berufung und Stellung. Das ist schon ein prinzipieller Unterschied. Herr Jesus, wir wollen dir Dank sagen, dass wir unsere Abhängigkeit von dir erkennen dürfen, auch bekennen dürfen. Wir sind wirklich auf dich angewiesen, in allem. Wir wollen dir Dank sagen, dass du uns gerufen hast, und dass du uns deine Absichten geoffenbart hast, dass du uns teilhaben lässt an den Dingen, die wir nicht hätten wissen können. Und wir wollen dir auch vertrauen in all den Dingen, die wir nicht verstehen. Wir vertrauen dir. Du bist gerecht und du bist Liebe. Danke dafür, diese Zeit, die du uns hier gemeinsam schenkst, und wir beten, dass du unser Zusammensein weiterhin segnest. Amen.